23. Februar 2267. Quinn brachte die Rosinante ein paar Millionen Kilometer vor dem Klasse-M-Planeten, den er und Bridie Mac untersuchen sollten, aus dem Warp. Nachdem er die Umgebungsscanner überprüft hatte, sagte er zu Bridie:
»Sieht so aus, als wären wir allein.«
»Gut«, sagte sie. Ihre Aufmerksamkeit war auf die Anzeige der Schiffssensoren gerichtet, die das System und seinen dritten Planeten scannten. »Keine Radioaktivität auf der Planetenoberfläche«, sagte sie. »Ich messe eine Menge Metallschrott im Orbit.«
»Satelliten?«
»Wahrscheinlich«, sie korrigierte die Einstellungen auf ihrer Konsole. »Einige von ihnen haben nukleare Kerne, aber keiner von ihnen ist aktiv. Keine Signalaktivität.«
Quinn zeigte auf die zwei kleinen Monde des Planeten.
»Was ist denn mit denen? Irgendwelche Lebenszeichen?«
»Negativ«, sagte Bridie. »Luftlose Felskugeln.« Der Impulsantrieb dröhnte, während Quinn die Rosinante in den Orbit steuerte.
»Ich weiche dem orbitalen Müll aus, wenn du die Oberfläche mal genau untersuchen willst.«
»Bin bereits beim Durchlauf«, sagte sie. »Sieht so aus, als wäre alles bis auf die tropischen Breitengrade vergletschert.«
Er schwenkte in einen stationären Orbit ein paar hundert Kilometer über den höchsten Satelliten. Nachdem er den Kurs in den Autopiloten eingegeben hatte, fragte er Bridie:
»Was ist mit Lebenszeichen?«
»Hauptsächlich in einem Gürtel um den Äquator«, sagte sie. »Die südliche Küste der größten Landmasse des Planeten hat eine ansehnliche Vielfalt pflanzlicher Lebensformen und ein paar Gruppierungen von Humanoiden, die groß genug sind, um vom Sensor bemerkt zu werden. Es sieht so aus, als würden die Ozeane vor Leben nur so wimmeln, selbst unter der Eisdecke.«
Quinn lehnte sich in seinem Sessel zurück.
»Naja, vielleicht fische ich ein wenig.«
»Mann, bleib doch bitte einmal bei der Sache, ja?«
Sie gab weitere Befehle in die Konsole ein.
»Basierend auf der Verbreitung veredelter Metalle und restlicher topografischer Merkmale würde ich sagen, dass dieser Planet früher hunderte von großen Bevölkerungszentren hatte. Es könnte sich um eine Population von bis zu 2 Milliarden Personen gehandelt haben.« Trotz seiner Bemühungen, distanziert zu bleiben, war Quinns Neugier nun geweckt.
»Was ist mit denen passiert?«
»Keine Ahnung«, sagte Bridie. »Ein Krieg, vielleicht eine Naturkatastrophe oder ein Virus, schwer zu sagen, ohne runterzugehen.«
»Diese Antwort mag ich nie«, sagte Quinn.
Bridie leitete eine Reihe von Koordinaten auf Quinns Navigationsschirm um.
»Lass uns mit einer Luftaufklärung der verlassenen Städte beginnen. Ich will ein Gefühl dafür bekommen, vor wie langer Zeit diese Zivilisation zusammengebrochen ist. Danach können wir eine der größeren Kolonien an der Südküste ansteuern.«
»Dein Wunsch ist mir Befehl«, sagte Quinn.
Er gab einen Kurs durch den Ring der toten Satelliten ein und bereitete das Schiff auf den Eintritt in die Atmosphäre vor. Die gewaltige Kugel des Planeten füllte sein Cockpitdach aus. Sekunden später, als das Schiff seinen raschen Abstieg begann, formte sich eine blass-orangefarbene Wand aus überhitztem Gas vor der Rosinante. Turbulenzen erschütterten das kleine Frachtschiff und seine Hülle ächzte protestierend. Der gebogene Horizont verflachte sich zusehends, während Quinn auf die Oberfläche zuflog. Sein Schiff schoss wie ein Pfeil durch die grauen Wolkenberge und er glich den Flug des Schiffes aus. Nachdem er einen Blick auf die Instrumente geworfen hatte, sagte er:
»Hier kommt dein erstes Sonderziel.
Kannst du uns auf 2 Kilometer runterbringen?«
»Na klar.«
Quinn senkte die Schiffsnase und brachte sie innerhalb von Sekunden auf eine niedrigere Höhe.
»Wie ist das?«
»Perfekt«, sagte Bridie. »Flieg mal eine langsame Runde über das Gebiet.«
Quinn steuerte die Rosinante in eine leicht schräge Drehung, die sie um die riesige Ruine einer Stadt führte. Die zerbröckelnden Überreste einst majestätischer Wolkenkratzer waren mit Pflanzen überwuchert. Einige Gebäude schienen erst vor kurzem eingestürzt zu sein und hatten breite Schneisen in die üppige Vegetation gerissen, die die ehemalige Stadt zurückgefordert hatte. Mit gesenkter Stimme sagte er:
»Seht meine Werke, Mächt'ge, und erbebt.«
Bridie nickte. Offenbar erkannte sie die Zeile aus Percy Bysshe Shelleys Gedicht »Ozymandias«. Ohne den Blick von der verfallenen Metropole zu nehmen, erwiderte sie:
»Ja.«
Sie sah Quinn mit einem traurigen Ausdruck an.
»Lass uns weiterfliegen und nachschauen, wie die zweite Stelle aussieht.«
»Alles klar«, sagte Quinn.
Während der nächsten paar Stunden sahen sie Dutzende ehemaliger Städte, alle in verschiedenen Stadien des Verfalls. Zurückerobert von der Wildnis, die sie einst verdrängt,
oder verschluckt von den Meeren, die sie einst in Schach gehalten hatten, verschüttet vom unaufhaltsamen Marsch einer Wüste oder durch eine kontinentweite Eisdecke von fast 2 Kilometern Dicke zu Staub zermahlen.
»Ich hab genug gesehen«, sagte Bridie Mac, während sie über die mondhelle Küstenlinie flogen, die mit auseinanderbröckelnden Spitzen versunkener Türme gesprenkelt war.
»Kurs auf die größte humanoide Ansiedlung, bereit machen für Schleichfahrt und auf 10 Kilometern Höhe bleiben.«
»Bin dran«, sagte Quinn. Er gab die Änderung in Steuer ein und vertraute darauf, dass seine Instrumente ihn führen würden, während die Nacht hereinbrach und es für ihn unmöglich machte, zu erkennen, wo der Himmel endete und das Meer begann.
»Ich nehme mal an, dass ich das Reden übernehme, wenn wir runtergehen und die Einheimischen treffen.«
»Wie immer«, sagte Bridie. Einer der Gründe dafür, warum sie ihn als Partner brauchte, war die Umgehung der quasi geheiligten obersten Direktive, die es den Offizieren der Sternflotte verbot, Kontakt mit Prä-Warp-Zivilisationen aufzunehmen oder in ihre Angelegenheiten einzugreifen. Als Zivilist war Quinn nicht an die oberste Direktive gebunden. Um ihre Tarnung als reisender Händler und Goldsucher aufrechtzuerhalten, war er dafür verantwortlich, den Kontakt mit Spezies herzustellen, die für Bridie, die immer noch ein Sternflottenoffizier war, wenn auch außer Dienst, tabu waren.
»Okay, wir sind in Position«, sagte Quinn.
Bridie aktivierte einen erneuten Sensordurchlauf und studierte die gesammelten Daten. »Sieht so aus, als ob sie auf den Überresten der alten Stadt gebaut hätten. Viehbestand, natürliche Dünger im Boden, verschiedenartige Landwirtschaft. Es handelt sich um eine ziemlich große Farmgemeinde. Außerdem messe ich entlang der Küste eine Menge Segelboote.« Sie lächelte Quinn zu.
»Da hast du deinen Angelplatz.«
»Ich wische nur schnell den Staub von Rute und Spule ab.«
Er verschränkte seine Hände hinter seinem Kopf, lehnte sich in seinem Sessel zurück, bis er fast in der Horizontalen war, und blickte durch das Dach auf die glitzernden Sterne.
»Bleiben wir die ganze Nacht hier oben, oder gehen wir runter und sagen Hallo?«
Die schlanke Brünette schaltete den Sensor aus.
»Also gut, lass uns die Einheimischen treffen. Aber schalte das Schiff dieses Mal für einen schnellen Abgang bereit. Ich will keine Wiederholung des Schlamassels auf Cygna.«
Die bloße Erwähnung des Planeten ließ Quinn zusammenzucken. Nie würde er den Hinterhalt vergessen, mit dem die primitiven, reptilienhaften Einheimischen ihn und Bridie vor einigen Monaten begrüßt hatten.
»Mach dir keine Sorgen«, sagte er und massierte einen Phantomschmerz, wo ein Pfeil seine Rippen durchbohrt hatte.
»Weglaufen ist meine Spezialität.«
McLellan beobachtete die schemenhaften Umrisse der ausgeweideten Stadt, die sich der Rosinante entgegenhob, während Quinn das Schiff in eine Landung auf einem fast ebenen Stück Boden steuerte, das von 4 alten Backsteinmauern ohne Dach umgeben war. Das Schiff schwebte ein paar Sekunden lang über dem Landeplatz, fuhr sein Fahrgestell aus und legte einen sanften, vertikalen Abstieg hin. Die Flügelspitzen zogen sich mit einem mechanischen Heulen in ihre Landekonfiguration zurück, hoch und über die wuchtigen Warp-Gondeln, die zusammen so massiv wie das gesamte Schiff waren, zu dem sie gehörten. Stichflammen aus den Richtungsdüsen wirbelten Staub und Dampf unter dem Schiff auf, das in die Wolke eintauchte und mit einem leichten Kontaktbeben auf dem Boden landete.
»Gut gemacht«, sagte McLellan.
»Jahrelange Übung«,
erwiderte Quinn, schaltete die Systeme des Schiffes auf Standby und aktivierte die Außenflutlichter. Jenseits der Wände, die das Schiff umgaben, näherten sich mehrere humanoide Gestalten.
»Ah, sieht so aus, als hätten wir Gesellschaft.«
»Haben Sie Fackeln und Mistgabeln?«
»Keine, die ich sehen kann.« Sie erhob sich aus ihrem Sessel.
»Tja, dann lass uns mal Hallo sagen.«
Quinn folgte McLellan nach Achtern zur Landungsbrücke. Sie drückte auf einen Knopf und die Rampe fuhr mit einem mechanischen Brummen und dem Zischen der Hydraulik aus. Weiße Dampfschwaden waberten hinab, verteilten sich auf jeder Seite der Rampe und bedeckten den Boden mit Nebel. Quinn ging voraus. Hinter ihm verließ McLellan das Schiff und sah, wie er seine Betäubungspistole aus dem Holster zog. Sie behielt ihren eigenen kompakten Phaser außer Sicht unter ihrem Hemd, in einem Holster, das an ihrem Gürtel angebracht war. Sie warteten unter der breiten Achternsektion der Primärhülle der Rosinante, die wie ein spitzer Keil geformt war. Das Äußere des Schiffes war von einem schmutzigen Dunkelgrau mit hellen Flecken von jahrelangen primitiven Reparaturen in verschiedenen Werften. Das Cockpit war mit einem dunkel getönten Dach bedeckt. Eine Gruppe von 6 Humanoiden kletterte durch die Löcher in den Wänden um die Rosinante. Die ersten griffen nach hinten, um den anderen zu helfen.
Als sie sich alle im Inneren des ausgebrannten Gebäudes befanden, traten sie in die Flutlichter der Rosinante. Das Gefolge bestand offenbar aus 4 Männern und 2 Frauen. Sie waren groß und dünn, hatten schlanke Gliedmaßen und 6 lange, feingliedrige Finger an jeder Hand. Ihre Kinder und Stirnen waren groß und eckig, ihre Nasen breit und ihre großen Ohren standen senkrecht von ihren Köpfen ab. Jeder von ihnen trug einfache Kleidung, die so aussah, als wäre sie handgemacht. Zuerst dachte McLaren, dass sie Albinos wären, aber als sie näher herankamen, erkannte sie, dass ihre Hautfarbe blassgrau war. Alle 6 hatten langes, glattes Haar in der Farbe von weißem Gold. Die auffälligste Besonderheit an ihnen war jedoch das eine, lidlose, facettierte Auge, das unter der einen Augenbraue jedes Einzelnen zwischen der Nase und der Stirn saß. Die Frau, die die Gruppe anführte, trat einen Schritt vorwärts, ignorierte Quinn und richtete sich an McLaren. Mit einer leichten Verbeugung sagte die Frau:
»Mein Name ist Naya Parzych. Ich bin die Führerin von Loik Shire. Willkommen auf dem Planeten Golmira.«
Da sie die Frau nicht dadurch beleidigen wollte, indem sie ihre Aufmerksamkeit auf Quinn lenkte, ahmte McLaren die leichte Verbeugung nach und erwiderte:
»Danke. Mein Name ist Bridget McLaren und das hier ist mein Freund und Geschäftspartner Cervantes Quinn.«
Quinn neigte sein Kinn und sagte zu Naya: »Ma'am?«
McLaren sagte: »Unsere Spezies nennt sich Menschen.«
Offenbar verstand Naya den Wink.
»Wir bezeichnen uns als Den.«
Sie warf einen missbilligenden Blick auf Quinns Waffe.
»Wenn Sie gekommen sind, um uns auszuplündern, bezweifle ich, dass wir irgendetwas haben, das den Umstand wert ist.«
Quinn hob seine Hände.
»Oh, sollte keine Beleidigung sein, Ma'am. Das dient nur dem Selbstschutz. Kann man nicht mal auf Töten einstellen.«
Seine Worte schienen Naya zu beruhigen, also fuhr er fort:
»Sie und Ihre Leute scheinen ganz schön ruhig zu sein dafür, dass Sie gerade auf außerweltliche Besucher treffen.«
Die andere Frau der Gruppe trat vor und sprach mit stiller Verachtung:
»Sie sind nicht die ersten Außenweltler, die wir treffen, oder die zweiten, oder die dritten.«
Naya warf der jüngeren Frau einen düsteren Blick zu, woraufhin diese einen halben Schritt zurücktrat. Naya sah wieder zu Quinn und McLaren.
»Ich entschuldige mich für meine Tochter Ilka. Jedoch teilen viele unseres Volkes ihren Missmut über die Außenweltler.«
McLaren verschränkte ihre Arme.
»Darf ich fragen, warum?« »Frühere Besucher von Golmira gingen fort, nachdem sie erfuhren, dass wir über keine Ressourcen verfügen, die man ausbeuten kann«, sagte Naya. »Unsere Kohlenbrennstoffe und spaltbaren Elemente sind schon lange erschöpft. Einige Außenweltler waren auf der Suche nach besonderen Kristallen, mussten aber entdecken, dass wir keine haben. Andere suchten nach Welten für Kolonien, aber da so viel unseres Planeten von Eis bedeckt ist und der Rest kaum anbaufähig, waren wir die Mühe nicht wert, die es gekostet hätte, um unseren Planeten bewohnbar zu machen.«
Quinn lächelte.
»Klingt so, als könnten diese Leute eine gute Gelegenheit nicht erkennen, wenn sie eine sehen. Ich meine, natürlich ist ihr Planet ein wenig, naja, renovierungsbedürftig, aber für Leute, die wissen, was sie tun, ist es eine Parkanlage, die nur darauf wartet, zu erblühen.«
Naya runzelte die Stirn.
»Ich verstehe nicht.«
McLaren versuchte, ihren Partner zu unterbrechen.
»Quinn, vielleicht sollten wir, wenn Sie bereit sind, mit Außenweltlern Handel zu treiben, sage ich Ihnen, mit wem Sie Geschäfte machen sollten. Mit der Föderation.«
Falten zogen sich über Nayas hohe Stirn.
»Die was?«
»Die Vereinigte Föderation der Planeten«, sagte Quinn. »Hunderte von Welten, Dutzende von Spezies, die alle friedlich zusammenarbeiten. Die sind ganz schön weit weg, aber sie haben Schiffe und Leute, die jetzt die ganze Zeit hierher fliegen. Ich habe schon seit Jahren mit ihnen zu tun und, naja, ich muss sagen, dass es die ehrlichsten Geschäftspartner sind, die ich je hatte.«
Nachdem er McLaren einen beschämten Blick zugeworfen hatte, ergänzte er:
Anwesende natürlich ausgenommen.«
Mit einem düsteren Blick erwiderte McLaren:
»Natürlich.«
Die Den hinter Naya flüsterten untereinander. Sie sah über ihre Schulter zu ihnen, dann drehte sie sich wieder zurück.
»Ich habe keinen Grund, ihr Wort anzuzweifeln«, sagte sie zu Quinn. »Aber ich muss fragen, warum eine Zivilisation, die so fortgeschritten ist,
dass sie eine ganze Welt in einem solch schlechten Zustand wie die unsere reparieren könnte, das tun wollen sollte. Was haben wir, das einen solchen Aufwand wert wäre?« Zu McLarens Entsetzen ließ Nayas Frage Quinn breit grinsen und erwidern:
»Das ist eine hervorragende Frage. Sprechen wir beim Abendessen darüber.«
Es war das seltsamste Bauerndorf, das Quinn je gesehen hatte. Die Strecke von der Rosinante zum Zentrum des Ortes war kurz. Auf dem Weg kamen sie an Weizenfeldern vorbei, die aus den ausgehöhlten Überresten verfallender Gebäude wuchsen. Trümmerteile von stahlverstärktem Beton waren zum Bau von kleinen Begrenzungsmauern und stabilen kleinen Häusern benutzt worden. In der Mitte der gefallenen Stadt erhob sich die Hälfte eines einsamen Wolkenkratzers. Sein oberer Bereich war offensichtlich zusammengestürzt, aber man sah keine Spur der Trümmer. Quinn vermutete, dass alles brauchbare Material vor langer Zeit zusammengetragen worden war. Alles, was nur noch blieb, war das Metallskelett ohne Fassade oder Fenster, seiner Substanz beraubt und mit früchtetragenden Ranken geschmückt. Am Horizont konnte man die beiden Monde des Planeten sehen, der eine voll, der andere ein zunehmender Halbmond. Sie tauchten die ländliche und dennoch entschieden postapokalyptische Landschaft in ein bläuliches Licht. Naya, ihre Tochter und ihr Gefolge führten Quinn und Bridie in das Innere eines gedrungenen, aber solide aussehenden Hauses aus Stein und Holz. Der Hauptraum war mit einfachen Holzmöbeln ausgestattet und in einer Wandnische prasselte ein kleines Feuer. Dicke Kerzen flackerten hell in verschiedenen Wandleuchtern und an der Decke hingen Öllampen, die den Raum in ein goldenes Licht tauchten. Der glatte Zementboden war der einzige Hinweis darauf, dass dieses Haus auf dem Fundament von etwas anderem erbaut worden war, das nun fort war. Als Bridie und Quinn eintraten, blickte eine Handvoll anderer Dan in ihre Richtung. Naya führte die beiden Menschen vorwärts und verkündete:
»Bitte heißt unsere Gäste Bridget und Cervantes willkommen und deckt für sie den Tisch.«
Zu ihrer Tochter sagte sie:
»Geh und bitte die Landgräfinnen, sich uns anzuschließen.«
Ilka schlüpfte aus der Tür, während Naya, Quinn und Bridie in den Speiseraum führte.
»Bitte setzen Sie sich«, sagte Naya und deutete auf zwei Stühle am Esstisch. »Meine Brüder und Neffen werden uns gleich Speisen und Getränke bringen.«
»Danke«,
sagte Bridie Mac und nahm Platz. Quinn setzte sich auf den Stuhl daneben und nickte Naya zu.
»Verbindlichsten Dank.«
Einige Augenblicke später trug eine Reihe von jungen Männern Teller voller Speisen und Krüge mit Getränken durch eine Schwingtür herein. Aus der Küche hinter ihnen drang der Geruch von gegartem Fleisch, kräftigen Gewürzen und etwas Süßem. Ein Hauch von Holzrauch lag ebenfalls in der Luft. In weniger als einer Minute war der lange Tisch mit Tischdecken, Tellern, Besteck und Essen gedeckt. Quinn war beeindruckt. »Sie mögen vielleicht komisch aussehen«, dachte er amüsiert, »aber sie tafeln ganz schön auf.« Er hatte erwartet, dass sich die sechs Männer zu ihnen an den Tisch setzen würden, aber stattdessen zogen sich Nayas männliche Verwandte wieder in die Küche zurück.
»So ist das also hier«, begriff Quinn. »Gut zu wissen.«
Nachdem er einen Blick auf die angebotenen Speisen geworfen hatte, langte Quinn nach einer Schüssel mit etwas, das wie Fleischeintopf aussah. Unter dem Tisch trat Bridie mit ihrem Absatz gegen sein Schienbein. Er riss seine Hand zurück an seine Seite und flüsterte ihr zu:
»Was denn?«
Ihre Stimme war gedämpft, aber eindringlich.
»Siehst du sie nach dem Essen greifen?«
Am Kopf der Tafel saß Naya mit ihren Händen im Schoß gefaltet. Es waren noch keine Getränke eingegossen und kein Essen serviert worden.
»Tut mir leid«, sagte Quinn und war über sich selbst beschämt.
Seine Mutter hatte ihm als Junge anständige Manieren beigebracht. Aber es war lange her, dass er sie gebrauchen musste. Er hörte, wie sich die Eingangstür öffnete. Schritte folgten. Ilka war mit fünf anderen Frauen zurückgekommen, alles Erwachsene wie Naya. Ihre Haarfarben reichten von hellem Kupfer zu Silber, aber ansonsten sahen sie ihrer Gastgeberin recht ähnlich. Naya erhob sich, als die Frauen zu jeder Seite des Tisches ausschwärmten, also taten Bridie und Quinn es ihr nach.
»Bridget, Cervantes, erlauben Sie mir, Ihnen die Landgräfinnen von Leukshire vorzustellen. Jan Qua, Adeva Oros, Enora Jova, Dekin Rokon und Urova Preen.« »Hallo«, sagte Bridie.
»Ist mir ein Vergnügen«, fügte Quinn hinzu, obwohl er sich sicher war,
dass er sich in 10 Minuten an keinen der Namen der Frauen erinnern würde. Naya bedeutete allen, sich zu setzen und sagte, »Lasst uns essen!« Quinn ließ allen Frauen den Vortritt, bevor er seinen eigenen Teller mit Bratenaufschnitt in brauner Soße, herzhaftem Brot und verschiedenem rohen und gekochten Gemüse volllud. Dann ergriff er einen kupfernen Krug und füllte seinen Keramikbecher mit einer bernsteinfarbenen Flüssigkeit, die ihn an gesüßten Tee erinnerte. Die meiste Zeit sprachen die Landgräfinnen nur mit Bridie Mac. Sie stellten ihr banale Fragen. Auf wie vielen Welten war sie schon gewesen? Wie war die Lebenserwartung einer menschlichen Frau? Kannten die Männer auf der Erde ihren Platz, so wie auf Golmira? Um seinen Hunger zu stillen und sich von Ärger fernzuhalten, überließ Quinn die erste Stunde lang Bridie das Reden. Er genoss gerade sein Dessert, das ihn sehr an den Birnenkuchen seiner Großmutter erinnerte, als sich die Unterhaltung schließlich den Den und der Geschichte ihrer Welt zuwandte.
»Der Zusammenbruch geschah vor einigen Jahrhunderten«, sagte Naya. »Die Zeitungen jener Tage sprachen oft von Krisen und Umstürzen, aber niemand dachte, dass das Ende so schnell kommen würde.«
Die Landgräfinnen nickten und Jan sagte,
»Überlebende des Zusammenbruchs sprachen von einem Kipppunkt. Verschmutzung hatte die Luft und die Meere jahrhundertelang zuvor erwärmt, aber niemand hatte etwas dagegen getan.«
Deken setzte die Erzählung fort.
»Unsere Polkappen und der Permafrost schmolzen und der Meeresspiegel begann zu steigen, was viele unserer Küstenstädte zerstörte. Dann zerstörte die Veränderung im Salzgehalt der Ozeane die Tiefenströmungen, die warmes Wasser vom Äquator zu den polaren Breitengraden brachten, und der große Frost begann. Nach zahllosen Warnungen darüber, dass sich unser Planet erwärmt, sagte Urowa, schien es ironisch, dass Golmira das Opfer einer neuen Eiszeit wurde. Die Temperaturen fielen, die Frostschürzen kamen immer näher und unsere Vorfahren verbrauchten jedes bisschen Energie, das sie verbrennen konnten, um unsere Städte am Leben zu erhalten.
»Aber das Eis war nicht aufzuhalten«, sagte Adewa, die Erzählung aufnahm. »Innerhalb von Jahrzehnten waren die Kohlenbrennstoffe und spaltbaren Elemente verbraucht. Die Maschinen stoppten und die Städte wurden dunkel.«
Enora fügte hinzu.
»Alles, was von der alten Welt geblieben ist, ist das, was Sie jetzt sehen. Wir leben in Ihrer Asche und pflanzen unser Getreide auf Ihrem Grab.«
Bridie fragte, »Haben Ihre Vorfahren Sonnenenergie genutzt oder Biotreibstoffe, Erdwärme, Elektrizität aus Wasserkraft, Windräder?« Die Einheimische nickte.
Naya sagte, »Sie versuchten es, aber es war zu spät. Biotreibstoffe erfordern verzichtbares Getreide, und als die Gletscher kamen, konnten wir kaum genug produzieren, um uns zu ernähren. Die anderen Optionen erforderten Ressourcen, die unsere Vorfahren nicht rechtzeitig entwickeln konnten und die nun außerhalb unserer Reichweite liegen.«
Quinn lehnte sich vor. Darf ich eine Frage stellen?«
Naya nickte. »Nur zu.«
»Haben Sie Kontakt mit anderen Städten? Als wir herflogen, haben wir eine ganze Anzahl von Booten gesehen und es sah so aus, als ob es Straßen zwischen hier und anderen Provinzen oder Grafschaften oder wie auch immer geben würde.«
»Ja«, sagte Naya. »Wir betreiben mit anderen Gemeinden Handel und tauschen regelmäßig Neuigkeiten aus. Getreide, das an einem Ort gut gedeiht, wächst woanders schlecht. Daher haben wir alle einen Ansporn, uns auszutauschen. Aber das wird alles auf See gemacht. Die Straßen zwischen den Grafschaften sind nicht sicher.«
Bridie und Quinn warfen sich einen Blick zu. Bridie fragte Naya,
»Warum sind sie nicht sicher?« »Wegen der Gutscheba«, sagte Naya. »Abergläubischen Nomaden. Sie durchstreifen die Wüsten zwischen den Küsten und den Eiswänden und sie überfallen gerne Reisende auf den Straßen.«
Deken ergänzte,
»Die einzige Zeit, zu der man sicher reisen kann, ist während des Monats der Sommersonnenwende, wenn die Gottscheber sich am Vorbotentempel im Hinterland versammeln.« Quinn spürte ein Kribbeln der Vorahnung.
Es war das gleiche aufregende Gefühl, das sich einstellte, wenn er am Kartentisch saß und ein unschlagbares Blatt hatte oder den Tick eines Gegners herausgefunden hatte. Mit vorgetäuschter Lässigkeit fragte er, »Was finden Sie an diesem Tempel?« Enora erwiderte,
Er war immer schon ein Anziehungspunkt für die Wahnhaften, selbst vor dem Zusammenbruch. Einige Legenden sagen, dass er ein Artefakt beherbergt, das älter als unsere Spezies ist, ergänzte Naya. Ich habe es nie gesehen, daher weiß ich nicht einmal, ob dieses Artefakt existiert, aber die Gottscheber glauben sicherlich daran, und sie verehren es wie Narren.
Da gehe ich jede Wette ein, sagte Quinn, aber nur einmal im Jahr im Hochsommer?
Die Denfrauen nickten, daher drängte er weiter.
Und wo, sagten sie, befindet es sich?
Im Hinterland, sagte Adeva, im Zentrum einer Stadt, die einst als Doan Hain bekannt war. Sie wurde vor einer Ewigkeit von der Wüste verschluckt, aber die Nomaden sorgen dafür, dass der Tempel frei liegt.
Quinn sah zu Bridie Mac, die nachfragte.
Ist das weit von hier?
Naya schien durch die Frage verwirrt.
Warum fragen Sie?
Antike Kulturen sind der Föderation sehr wichtig, sagte Quinn. Wenn er so alt ist, wie Ihre Legenden sagen, gibt es tausende Archäologen, die ihn gerne studieren würden. Das allein könnte eine große Einkommensquelle für Ihren Planeten werden.
Jan lehnte sich mit einem begierigen Gesichtsausdruck vor. Wirklich?
Quinn bewunderte ihren feinen Sinn für Gier. Verdammt nochmal, ja, aber nur, wenn er wirklich alt ist. Wir müssen daraus und ein paar Tests durchführen, um sicher zu gehen. Aber wenn der Tempel tatsächlich so alt ist, könnten wir wahrscheinlich die Unterstützung der Föderation bekommen und einige bedeutende Investoren dazu bringen, ihren Planeten wieder aufzubauen. Sein Angebot löste eine knappe, geflüsterte Diskussion zwischen den Landgräfinnen aus. Naya sah auf und sagte,
»Würde die Föderation dabei helfen, die Gutscheba zu kontrollieren?«
Er zuckte mit den Schultern. »Das müssten sie ja, wenn sie irgendetwas erreichen wollen.«
»Also gut«, sagte Naya. »Der Tempel ist einen halben Tagesritt von hier entfernt. Morgen werden wir sie mit Reittieren, Vorräten und einer Karte ausstatten. Bis dahin bleiben Sie doch bitte als unsere Gäste hier in Tegoresco.«
Bridie erwiderte, »Vielen Dank, Naya. Das ist sehr freundlich von Ihnen.«
Quinn nahm einen Schluck Tee und hatte das Gefühl, als hätte er etwas Gutes damit getan, sich selbst zum Abendessen einzuladen.
Dann bemerkte er, dass es eine sehr wichtige Frage gab, die er vergessen hatte zu fragen. Es ist gerade nicht Hochsommer, oder?«
»Nein, Cervantes«, sagte Naya, »es ist Frühling. Die Gutscheber werden sich erst in vielen Monaten versammeln.«
Er stieß einen erleichterten Seufzer aus. Er wollte nur sicher gehen.